Und ich habe auch ein Thema auf dem Herzen. Ich habe das schon dem Norbert mitgeteilt. Es fängt mit einer Frage an. Wo steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Und somit wird auch deutlich, über was ich spreche. Wo steht? Jesus zitiert im Neuen Testament die Tora aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4 und 5. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt und von allen deinen Kräften. Als ich das gelesen habe, fühlte ich mich ein klein wenig überfordert. Hier steht immer, du sollst vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt und vor allen Dingen mit deiner ganzen Kraft. Und in 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18, da setzt da, glaube ich, noch einen drauf. Da heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ist in Imperativform geschrieben. Und das ist für mich eine Aufforderung, eine Befehlsform. Einen Menschen zu lieben, den man sehr gerne hat, den man um sich hat, ist eine tolle Sache. Aber wie geht es mit unserem Nächsten, den man nicht so gern macht, der unseren Blutdruck auf 300 hochbringt? Kann ich den auch noch vom ganzen Herzen lieben? Das ist immer eine Frage. Vom ganzen Herzen. Du sollst. Befehlend, das ist befehlend. Ich habe immer gesagt, Herr, ich schaffe das nicht aus meiner Kraft. Ich brauche die Unterstützung deines Heiligen Geistes, mit Menschen umzugehen, die schwierig sind. Und ich glaube, dass wir auch in unserer Gemeinschaft unter den Gläubigen Menschen haben, Geschwister haben, die nicht immer so leicht umgänglich sind. Ich empfinde, mit Harald kann man kuscheln. Harald ist so ein Teddybär, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Den muss man einfach lieb haben, so seine ganze Art. Aber wenn jetzt einer da ist, der stachelig ist, der deinen Blutdruck auf 300 bringt, können wir auch noch sagen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Dann muss ich mir erst die Frage stellen, lieb ich mich? Was bedeutet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Als Nächstenliebe wird ein helfendes Handeln für andere Menschen bezeichnet. Helfendes Handeln. Bin ich bereit, auch mein Gegenüber, mein Blutdruck, helfen? Bin ich bereit, ihn zu unterstützen, ist die Frage, die wir uns beantworten müssen. Liebe beinhaltet auch hier jede dem Wohl des Mitmenschen zugewandte Aktivität, uneigennützige Gefühls-, Willens- und Tatenhandlung, nicht unbedingt eine emotionale Sympathie. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jetzt lese ich die erste Bibelstelle aus Epheser 4, Vers 15. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Das sagt für mich, dass wir noch nicht in diesem perfekten Zustand sind. Wir sollen hinwachsen. Und jetzt die Frage, bist du bereit zu wachsen? Bist du bereit, Konsequenzen zu tragen? Bist du bereit, dein Leben zu ändern? Das ist die Frage. Wahrheit, habe ich mal aufgeschrieben, ist die Übereinstimmung von Aussagen oder von Urteilen oder mit einem Sachhalt einer Tat oder einer Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe. Das ist Wahrheit. Sind wir bereit, diese Konsequenz auf uns zu nehmen? Sind wir bereit, in Wahrheit zu sein? Sind wir bereit, das Wort Gottes so anzunehmen? Imperativ. Du sollst. Und oft habe ich festgestellt, dass auch in unserem lieben Kreise es Geschwister gibt, die offenbar mit dieser Liebe ein Problem haben. Hier wird ja nicht von irgendeiner Liebe gesprochen. Ich spreche hier nicht, ich habe mir das mal aufgeschrieben, es gibt ja verschiedene Arten von Liebe. Eros, ich will das nicht weiter kommentieren. Ludos, Manaia, Pragma, Stork, die Storge. Aber was ich hier anspreche, ist die Agape-Liebe. Und das ist das, was Gott will. Das andere ist ein Thema vielleicht mal irgendwann für sich. Aber die Agape-Liebe, die Liebe, mit der Gott uns liebt, mit der Liebe, wo Gott dich und mich liebt. Und das ist nicht einfach so, dass wir das perfekt gleich ausleben. Eine Liebe, die vom Liebenden selbst ausgeht. Gott ist Liebe. Gott hat diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Ja, würden wir für irgendjemanden sterben aus Liebe zu einem Mitmenschen, zu einem Bruder, zu einer Schwester? Würden wir unser Leben geben? Und ich bin fasziniert über unsere Geschwister, die verfolgt werden. Welch eine Liebe zu Jesus. Welch eine Festigkeit in ihren Herzen. Sie werden verfolgt, sie werden gepeinigt. Und lieben und verurteilen, verdammen nicht. Als mir immer die Behandlung im Krankenhaus untersagt wurde, seit Dezember, wurde sie mir permanent untersagt, habe ich einen ganz netten Brief von unserem Gesundheitsminister Spahn geschrieben. Wirklich nett und sachlich. Ich habe das gelernt. Ich war jahrzehntelang im öffentlichen Dienst. Da lernt man Briefe zu schreiben und nicht drohend, sondern wirklich in der Liebe, sachlich. Und auch an die Beauftragte der Schwernetten in Niedersachsen. Und ich kriegte tatsächlich Nachricht nach anderthalb Wochen. Kriegte ich Nachricht, nicht direkt von Spahn, aber von einer Ärztin, die er damit beauftragt hat. Ich war so begeistert. Die Art und Weise, wie er geschrieben hat, hätte ich nicht mit Empathie geschrieben, hätte ich nicht sachlich geschrieben. Ich glaube, ich hätte keine Rückantwort bekommen. Und als ich gestern zu meiner Frau sagte, ich habe Spahn wieder zurückgeschrieben und ich bedanke, dass er auf meine Mail reagiert hat. Der muss weg, sage ich, nein, Schatz, der muss nicht weg. Das ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu befinden. Gott hat mir auch diese Liebe. Ich weiß, was er für ein Mensch ist, aber für diese Liebe. Ich habe mich bedankt, dass er geantwortet hat. Ich habe auch mitgeteilt, dass ich erfolgreich behandelt wurde und dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, mich im Krankenhaus 2 Tage, nachdem ich den Brief erhalten habe, mich einfinden durfte. Gott ist gut. Gott hat mir auch Liebe gegeben für diesen Menschen. Ich weiß, was für ein Mensch er ist. Ich weiß auch, man darf darüber öffentlich gar nicht sprechen, aber ihr wisst, was ich meine. Und dennoch, immer in der Liebe zu sein, sagen, Herr, auch er braucht deine Hilfe. Auch er braucht Offenbarung über dich selbst, damit er erkennt, wo er steht. Aber diese Liebe, die schenkt nur Gott. Und das hat auch unsere Schwester Blumer, wenn ich das nochmal auch erwähnen darf. Sie war voller Liebe für verlorene Menschen. Sie hat das gelebt. Sie hat sich selbst geliebt, so wie sie war. Und sie war nicht immer perfekt. Ich kenne Schwester Blumer und Straubi, so nannte man ihn früher, seit 1972, wo das Zelt in Hillesheim stand. Da habe ich die beiden kennengelernt. Und sie hat ihren Glauben nie aufgegeben. Auch das Heft, ich habe es gelesen, sie hat es uns mitgegeben. Beeindruckend, was Schwester Blumer erlebt hat. Und diese Liebe war bis zu ihrem letzten Atemzug da. Für Menschen, die noch nicht Jesus hatten. Für ihre Familie ganz besonders. Dass auch jeder Einzelne ja zu Jesus finden möchte. Und ich wünsche mir so sehr, ihr lieben Zinti-Geschwister, dass ihr ja, diesen Weg weitergeht, so wie die Mutter, Tante, Oma oder was auch immer sie war für euch. Sie war eine, die das tatsächlich gelebt hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sie weiß, was sie mit durchgemacht hat. Sie hat nicht auf sich geguckt. Wie Harald sagte, sie hat wohl auch ihr letztes Hemd gegeben. Und das ist auch ein Vorbild für uns, dass auch wir diese Einstellung haben. Uneigennützige Gefühls-, Willens- und Tatenhandlung, nicht unbedingt eine emotionale Sympathie, ich erkläre das gleich noch. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Können wir uns lieben? Können wir uns lieben, so wie wir sind? Ich habe im Laufe meiner Glaubenszeit ganz viele Geschwister kennengelernt, die ein Problem haben, sich so anzunehmen, wie sie sind. Manche sind ja ein bisschen figurlich auseinandergegangen aus irgendwelchen Gründen und sie haben ein Problem, sich anzunehmen. Aber wenn ich mich nicht so annehmen kann, ist er, seitdem ich das Wort Gottes intensiver studiere und ich auch in den ersten Kapitel von Mose lese, Gott hat uns geschaffen und er hat gesagt, das, was er gemacht hat, hat er sehr gut gemacht. Und dann gucke ich mich an den Spiegel und sage, Gott, du hast mich einzigartig und wunderbar gemacht. Auch wenn ich hier ein paar Funde mehr auf der Hüfte habe. Ich bin einzigartig, du bist wunderbar. Und ich kann mich so annehmen. Und wir kommen viel leichter durch diese schwierige Zeit, wenn wir uns so annehmen, wenn wir nicht immer rumnörgeln. Ich weiß, in Zeiten der Pandemie auf Facebook, ich bin auch auf Facebook unterwegs, und man hört so viel und auch Enttäuschungen von Menschen, auch unter den Gläubigen wiedergeboren. Ich habe neulich zum ersten Mal einer Person zurückgeschrieben, die ganz böse über unseren Wirtschaftsminister geschrieben hat. Ich sage es hier, Hasenscharten-Maul, hat der geschrieben. Dann hat geschrieben, das geht zu weit und dieser Ausspruch ist nicht angemessen. Ich habe ihn persönlich angeschrieben, nicht öffentlich. Sag ich, als Christ ist es nicht unsere Aufgabe, in dieser Form mit den Menschen so zu kommunizieren und das noch öffentlich. Sag ich, es gibt ein biblisches Prinzip, was der Mensch sät, wird er ernten. Sag ich, pass auf, was du sagst. Er hat sich dann bei mir bedankt, das fand ich sehr gut. Und jetzt ist er sanfter unterwegs. Ja, wir können nicht immer gleich mit unseren Worten, wir haben ja einen guten Wortschatz, draufhauen. Ich sehe die Menschen mittlerweile auch mit göttlichen Augen. Sie brauchen Jesus. Sie brauchen eine Wiedergeburt. Noch ein Wort aus dem Johannesevangelium 13. Johannesevangelium 13, die Verse 34 und 35. Da steht hier in meiner Übersetzung, übrigens, ich lese aus der etwas neueren NBH, das ist die neue Bibel heute. Manchmal drückt das einfacher aus und verständlicher. Im Grunde genommen habe ich die Elberfelder, die ist manchmal etwas schwieriger zu verstehen für Menschen, die noch nicht so lange dabei sind. Aber die hier ist nach meinem Verständnis gut ausgedrückt. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Liebt einander. Das klingt einfach, aber in der Umsetzung habe ich oft mitgekriegt und auch in meinem Umfeld, dass es gar nicht so leicht ist. Liebt einander. Ich kenne Ehepaar, ich sage die Namen nicht, ich sage auch nicht, wo sie herkommen. Aber die kommunizieren im eigenen Haus per WhatsApp und dann wird gefetzt ohne Ende. Liebt einander. Ich habe gesagt, das ist nicht grundsätzlich, Harald. Versteht mich nicht falsch, wenn ich das sage. Biete ihr doch mal eine Trennung an. Sag ich, das ist doch kein Zustand. Das ist nicht mein biblisches Verständnis, mit Dingen umzugehen. Aber wenn du 4, 5 Jahre immer wieder dieses mitkriegst, was sich dort privat zu Hause abspielt, dann habe ich auch mal den Mut gehabt, teile ihr doch mal oder biete ihr doch mal eine Trennung an, dann könnte sie leben, wie sie will. Ich weiß, dass ich hier mit meinen Gedanken nicht immer auf guten Boden mich finde, aber ich weiß, es ist auch deshalb viel Widerstand. Du kennst die Bibel nicht, doch, ich kenne die Bibel. Ich sagte ja kurz vorweg, es ist nicht meine grundsätzliche Einstellung. Aber manchmal ist es vielleicht gut, wenn man auch vielleicht mal eine Zeit lang sich nicht sieht und trennt und mal die Lebensperspektive neu beurteilt. Ein neues Gebot, liebt einander, genau wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Das ist auch ein Befehlsform, einander lieben, unseren Nächsten, unseren Gegenüber so anzunehmen, wie er ist, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Ich bin Gott dankbar, dass er mir diese Gnade erwiesen hat und geschenkt hat, dass ich meinen Nächsten wirklich mit göttlichen Augen sehen darf und lieben darf, so wie er ist. Und das ist nicht immer einfach, aber mit Hilfe des Herrn und Heiligen Geistes. Und wenn wir das Wort Gottes studieren, ich sagte ja im Epheser, deshalb, dass wir fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen. Ja, das bedeutet, dass wir das auch umsetzen müssen, was das Wort Gottes sagt. Wir kennen alle das Wort Gottes. Hören wir auf mit Religiositäten und mit irgendwelchen Dingen, sondern leben wir und praktizieren wir das, was im Worte Gottes steht. Gottes Wort ist gut. Gottes Wort ist wirklich gut und es ist so ermutigend, so aufbauend. Es macht dich nicht fertig, es gibt dir eine neue Lebensperspektive. Was heißt emotional Sympathie? Man fühlt das, was auch der andere fühlt. Ist das nicht gut, wenn du deinen Mitmenschen wahrnimmst? Emotionale Empathie ist also dasselbe wie Mitgefühl. Zum Beispiel jetzt fühlen wir mit den Angehörigen von Schwester Bluber. Wir sind auch traurig, obwohl wir wissen, sie geht einen guten Weg. Bevor mein Vater heimgegangen ist, war es sein Bedürfnis. Du machst die Beerdigung. Sag ich, Papa, du verlangst von mir etwas. Sag ich, ich bin so nah dran. Wir liebten dich und wir haben dich geliebt und wertgeschätzt. Sag ich, das schaffen wir nicht. Quacke, quack, sagt er, quackele, quack, sagte er, du wirst das machen, mach eine Predigt, die Leute sollen sich an meinem Sarg bekehren, ich gehe nach Hause, die sollen nicht trauern, sie sollen nicht weinen, ich gehe nach Hause, das ist doch ein Freudenfest. mach eine entsprechende Botschaft, habe ich gemacht, eine evangelistische. Mir hat nur der Mut gefehlt, einen Aufruf zu machen. Aber vom Inhalt der Predigt war es so. Ja, und dann bist du voller Mitgefühl, du empfindest Mitleid auch, ne? Ja, man hat sich jahrzehntelang, das war mein Vater, ne? Und auch hier jetzt Schwester Blumer, die Angehörigen, man ja, empfindet mit, man ist traurig. Und Prediger sagt auch, alles hat seine Zeit und alles ist auch berechtigt. Und das hat Gott auch schon berücksichtigt, dass wir auch Zeiten haben dürfen, wo wir ja in Mitleid sind, wo wir auch traurig sein dürfen. Dasselbe wie Mitleid oder Mitgefühl oder auch Teilhabe an der Freude. Das dürfen wir mitempfinden, wenn jemand sich freut. Ja, ich freue mich jetzt besonders, dass ich relativ schmerzfrei bin. Das ist eine Freude, eine andere Lebensqualität. Ich bin Gott so dankbar, dass er auch die Ärzte gesegnet hat. Übrigens, mein Chefarzt ist gläubig und der hat mir sogar das Du angeboten. Wenn ich komme, sage ich, der Herr segne deine Hände, damit du die richtigen Stellen findest. Ja, danke, das brauche ich. Ja, und es ist egal, wer da ist. Die Liebe zu den Menschen, die Liebe auch von Jesus weiterzuerzählen, das hat Gott getan. Schon bevor ich da ins Krankenhaus kam, die Voruntersuchung, habe ich schon erzählt, wer ich war. Die wussten gleich Bescheid. Ist doch toll, ne? Diese Liebe weiterzugeben. Das ist schön. Welche Arten von Empathie gibt es? Empathie bezeichnet die Fähigkeit, Gefühle und Motive anderer Menschen zu ja, erkennen und zu verstehen. Ich habe gesagt, ist nicht immer einfach, ne, Harald? Ich sag's nochmal, das ist nicht immer einfach. Bezeichnet die Fähigkeit, Gefühle, Motive anderer Menschen zu erkennen und zu verstehen. Manchmal verstehen wir uns selber nicht. Und dann soll ich nur andere Menschen verstehen, aber Gott schenkt uns die Gabe. Gott schenkt uns diese Qualität. Gabe der Empathie. Ich habe mich danach ausgestreckt. Ich kann das von mir aus nicht leisten, aber ich weiß, Herr, du kannst es mir geben. Ich strecke mich danach aus. Und es gibt drei Arten, also die eingeteilt werden, die emotionale, kognitive und die soziale Empathie. Ich werde das ganz kurz erklären. Die kognitive Empathie spricht man, oder von der kognitiven Empathie spricht man, wenn man wahrnimmt, was in einem anderen vorgeht. Oh, sage ich, Herr, das ist schon etwas, da brauchen wir die Gabe dazu, um zu verstehen, was in dem anderen vorgeht. Jedoch ohne dabei die emotionale Reaktion seines Gegenübers zu zeigen. Sage ich, ja, Herr, die Fähigkeit kannst nur du geben. Die können wir uns nicht selbst. Aber wir können daran arbeiten. Wir können arbeiten mit Hilfe des Heiligen Geistes. Können wir das überwinden und auch kriegen. Zur kognitiven Empathie gehören aber auch unbewusste, intuitive Bestandteile, solange sie auf rationalen Abläufen im Gehirn basieren. Kognitive Empathie bedeutet also, jetzt spreche ich es einfacher aus, dass man versteht, was in dem anderen vorgeht. Manchmal ist Latein ein bisschen schwierig, aber wir haben ja auch die Möglichkeit, das in verständlichen Worten umzusetzen. Dass man versteht, was in anderen vorgeht. Ist das nicht toll, wenn wir unseren Gegenüber verstehen? Von emotionaler Empathie spricht man, wenn man die Gefühle seines oder eines anderen annimmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Man fühlt das, was der andere fühlt. So in der Ehe ist das so ganz spezifisch, ne? Da kennt man sich im Laufe der Jahre, da merkt man schon, man muss nicht viel sagen. Zumindest ist es bei uns so, man muss nicht viel sagen. Und der andere weiß schon, was in dem anderen vorgeht. Das ist nicht toll, wenn Gott diese Dinge gibt. Emotionale Empathie ist also dasselbe wie Mitgefühl, Mitleid oder auch die Teilhabe an der Freude anderer, was ich schon mal sagte. Ja, zum Beispiel beim Verlust eines Partners erleben wir das sehr stark. Oder bei Krankheitsverläufen, ne? Oder was der Einzelne selbst durchmacht, mitempfinden. Ich habe ganz starke Empathie oder Mitgefühl von unserem Bernd Rauschenblatt. Ich glaube, du kennst ihn, der die Indienarbeit macht. Gott hat sein Herz so verändert, dass er das diesmal richtig gezeigt hat, wie er mitgefühlt hat, wie ich selbst gelitten habe unter den Schmerzen. Da habe ich gemerkt, dass Gott, das war vorher nicht so ausgeprägt. Er hatte schon sein Mitgefühl und sein Mitempfinden, keine Frage. Aber es ist so, Gott hat sein Herz so verändert, dass das so stark jetzt auch zum Ausdruck kam. Er rief mich oft an, hat sich über WhatsApp erkundigt, weil er konnte nicht ins Krankenhaus kommen. Und ich sage, Herr, was ist mit Bernd passiert? Das ist toll. Plötzlich ist er so ganz anders und das tut der Herr. Was bedeutet es, sozial zu sein? In der Umgangssprache bedeutet sozial den Bezug einer Person auf eine andere oder mehrere oder andere Person. Das schließt die Fähigkeit zumindest einer Person, sich für andere zu interessieren. So haben wir auch das Verständnis für unseren Gegenüber, dass wir auch Interesse zeigen. Wenn er Probleme hat, Schwierigkeiten oder so, ich finde das gut, wie er das regelt mit Schwester Blumer. So, ich weiß, Beerdigung ist eine ganz teure Geschichte. Sich sozial arrangieren und sagen, ja, Kranz kostet auch ein Geld. Ich glaube, unter 100 Euro kriegst du keinen. Aber wir können da investieren, wir können da etwas hineingeben. Ist doch toll, so mitzufühlen und mitzuhelfen, zu unterstützen. Was bedeutet es, den Nächsten zu lieben? Nächstenliebe bedeutet, rücksichtsvoll zu sein. Das ist immer so eine Frage, ne? Rücksichtsvoll, Rücksicht auf die Umstände zu nehmen. Oder sind wir Egoisten? Ich bete ständig, Herr, nimm mein Stolz und nimm mein Ego von mir. Es blockiert die ganze Abläufe, es blockiert mich in mein Glaubensleben. Nimm mein Ego, nimm mein Stolz. Und Gott nimmt das. Gott verändert einen. Aber es muss uns ein Bedürfnis und ein Anliegen sein, ja, verändert werden zu wollen. Was ist das wichtigste Gebot? Was aber ist das wichtigste Gebot? Matthäus schreibt, dass Jesus diese Frage mit zwei Sätzen beantwortet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Gedanken sind Meinungen, Ansichten, Einfall oder Ideen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matthäus 5, 43 und 48. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Wow. Jetzt kommt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das ist eine Aufforderung, den zu segnen, der dir nicht willkommen ist. Den zu segnen, der dir deinen Blutdruck auf 300 hochschießt. Können wir das? Sind wir fähig? Ich habe gesagt, Herr, ich kann es von mir aus nicht. Aber ich brauche die Liebe und die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt heißt es weiter, so erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Guten aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und jetzt kommt es, wenn ihr nun die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr wohl dafür verdient? Machen das die Zöllner nicht auch? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt nun vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn wir das Wort Gottes richtig verstehen. Gott sieht dich und mich schon als vollkommen an. Kannst du das verstehen? Kannst du das nachvollziehen? Aber wenn ich auf mich schaue, dann sage ich, oh Schreck, oh Kraus. Sage ich, Gott, wie kannst du mich schon so vollkommen sehen? Ich habe noch meine Macken, ich habe noch meine Ecken. Ich brauche die Veränderung. Aber Gott ist so barmherzig. Er sieht dich, er sieht mich mit total anderen Augen. Ist das nicht schön? Gott sieht dich so, wie du bist. Und er nimmt dich so, wie du bist. Und er will dich verändern. Lukas 6, Vers 36 und 38. Jetzt kommt noch mal eine Aufforderung. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wenn wir verstanden haben, wer wir in Christus sind. Irgendwann habe ich es begriffen, aber jahrelang nicht, Harald. Jahrelang habe ich es nicht verstanden. Aber wenn du und ich immer mehr verstehen, was es bedeutet, in Christus zu sein, dann verstehst du auch diesen Satz, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Und das habe ich diesem Bruder mitgeteilt. Was der Mensch sät, wird er ernten. Hör auf mit diesen persönlichen Angriffen an Politikern. Bete für ihn, segne ihn, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit Gottes kommt. Er braucht Veränderung. Gott hasst nicht diese Person, er hasst aber die Sünde. Das ist ein Unterschied, das müssen wir mal begreifen. So, er braucht Veränderung, wie auch ich Veränderung brauche. richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Und jetzt kommt die Aufforderung, sprecht frei. Und da haben wir in unserem Lager, im christlichen Lager, oft einen Mangel, frei zu sprechen, den anderen loszulassen. Sprecht frei, dann werdet auch ihr frei gesprochen. Das ist Gottes Wort. Dann werdet auch ihr frei gesprochen. Gebt und es wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und ein überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Mit dem Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch für euch verwendet werden. Das ist eine göttliche Wahrheit. Geben wir doch. Was haben wir zu geben? Wir haben doch Gutes zu geben. Schimpfen wir nicht auf die Pandemie, sondern sagen den Menschen, es gibt eine Hoffnung. Es gibt Jesus. Es gibt Stärke, es gibt Kraft. Du musst nicht resignieren, du musst nicht traurig sein. Viele haben Angst vor dem Tod. Die Frage, die wir uns stellen müssen, haben wir Angst vor dem Tod? Ich habe mal 2005, und dann komme ich auch zum Schluss, mal mir die Frage gestellt, als ich operiert werden musste, bist du bereit? Und ich musste bei 3 Personen Dinge total in Ordnung bringen, weil mir das bewusst wurde. Wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe, ich war 6 Stunden in Koma gesetzt, um da in meinem Kopf den Tumor rauszuholen. Ich sage, wenn du denn nicht aufwachst, dann hast du bei 3 eine Last hinterlassen, eine Schuld hinterlassen und du musst es in Ordnung bringen. Was vergeben wir uns, wenn wir diese Dinge ins Reine bringen? Ich kenne von Geschwistern, die nicht mehr unter uns sind, eine ganz besonders, Anita nenne ich sie, die hat ihr Leben, bevor sie heimgegangen ist, total in Ordnung gebracht. Sie war so schwach, dass sie persönlich nicht mehr hingehen konnte, aber sie hat Briefe geschrieben und hat ihr Leben in Ordnung gebracht. Was vergeben wir uns? Ich möchte vor meinem Schöpfer treten, so wie Schwester Blumer. Ich glaube, die steht vor ihrem Schöpfer und strahlt und sagt, was Besseres hätte mir nicht mehr passieren können. Ich will nicht mehr zurück. Ja, gebt und es wird euch gegeben ein volles, gedrücktes, geschütteltes oder gerütteltes und laufendes, überlaufendes Maß sogar, wird man euch in den Schoß schütten. Denn mit dem Maß, mit dem ihr bei anderen misst, wird auch für euch verwendet werden. Gott segne euch. Amen.